Heute haben wir etwas Besonderes, aber das wird sich auch noch wiederholen. Bernardo Bianchi, der als Stipendiat oder Gastdozent der Alexander von Humboldt Stiftung hier am Institut bei mir ist, wird heute die Vorlesung einleiten mit einer Reihe von Rückfragen zu meiner Vorstellung von radikaler Philosophie. Und dann werde ich in einem zweiten Teil der Vorlesung darauf antworten. Sie hören es an meiner Stimme, ich war erkältet und bin noch ein bisschen rekonvaleszent, aber ich glaube, die Herausforderung der Vorlesung wird meiner Genesung guttun. Ja, Bernardo.
Also, haben alle die Kopien? Ja? Also das ist ein Kommentar. Und, also, ja. Also normalerweise, ich arbeite mit Papieren, aber vielleicht werde ich das ändern und auch den PowerPoint benutzen. Also ich habe hier fünf Fragen vorbereitet über den Begriff der radikalen Philosophie. Und ich werde anfangen mit der Frage, die radikale Philosophie hinsichtlich der Ontologie der Beziehung. Wie Frieda das betont, ist die radikale Philosophie keine Philosophie der Substanz. Die radikale Philosophie ist eine Philosophie der Praxis. Und haben Sie die? Sie bezieht sich, die radikale Philosophie, auf eine inkonklusive argumentative Praxis. Sie ist auch, und das ist vielleicht ein Korollar ihrer praktischen Dimension, eine Philosophie der vielen. Es gibt im Rahmen des Philosophierens keinen Platz für den Frieden. Diesen beiden Dimensionen ist zu entnehmen, dass die radikale Philosophie jede Art von Philosophie des einen ablehnt. Sie lässt sich nie auf eine transzendentale Idee reduzieren. Die radikale Philosophie ist eine intellektuelle Tätigkeit, aber ihre Tätigkeit muss immer mit einer praktischen Tätigkeit in Einklang gebracht werden. Also das ist eine Beschreibung der Gedanken von Wolf. Mein Problem ist hier, also ich möchte nun wissen, wie die radikale Philosophie das Problem des Wesens behandelt. Ich habe den Eindruck, dass die radikale Philosophie in Richtung einer Ontologie der Beziehung tendiert, wie dies von Balibar in La Philosophie de Marx entwickelt wurde. Bei einer Ontologie der Beziehung wird das Verhältnis zwischen Wesen und Existenz umgekehrt. Das Wesen einer Sache befindet sich in seiner Verwirklichung und existiert nicht vorher. Um ein praktisches Beispiel zu nennen, nach Althusser kann das Proletariat nur dadurch existieren, dass es gegen die Bourgeoisie kämpft. Das bedeutet, dass das Wesen des proletarischen Kampfes nicht begriffen werden kann, bevor dieser existiert. Im Gegensatz zu einer Ontologie der Beziehung ist eine Ontologie der Form eine Art des Philosophierens, die auf dem Muster von Subjekt-Prädikat beispielsweise Substanz, Akzidenz beruht. Aber im Gegensatz zu der Ontologie der Form kann nicht jede Sache, über die wir sinnvoll reden und praktisch verhandeln können, als eine Substanz betrachtet werden. Jede derartige Sache ist in der Tat ein Komplex von Ereignissen, ein Komplex von Beziehungen. Jede derartige Sache ist nie an sich, sondern an anderen. Das heißt, ihre wirkliche Existenz besteht immer an anderen und für anderen. Also, erste Frage, ist das der Grund, warum Frieda sagt, dass die größte Entdeckung von Marx die Idee der gesellschaftlichen Praxis als Grundlage und Voraussetzung des Philosophierens ist? Diese Idee steht meiner Meinung nach im engen Zusammenhang mit der Idee, der zufolge, dass, also, und dann ich zitiere Marx hier, die These ad Feuerbach, das menschliche Wesen, das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Gemäß einer Philosophie der Ontologie der Beziehung gibt es weder für Nominalismus noch für Realismus Platz. Die Natur der Dinge ist von den Begegnungen der Sachen abhängig. Begegnungen, die nie im Voraus begriffen werden können. Und ich mache da alles. Ja? Okay. Zweite Frage. Die radikale Philosophie hinsichtlich des Problems des Materialismus. Meine zweite Frage ist eine Ergänzung der vorangegangenen. In seinen Thesen über Feuerbach vertrat Marx die Idee einer neuen Art von Materialismus. Eines neuen Materialismus, eines praktischen Materialismus. Solcher Materialismus wurde später in den Zusammenhang mit Engels geschriebenen Texten der sogenannten deutschen Ideologie als materialistische Auffassung von der Geschichte bezeichnet. Meiner Meinung nach ist dieser Materialismus die Basis, auf welcher Balibar die Idee der Ontologie der Beziehung entwickelt hat. Diese Art von Materialismus besteht darin, dass er die Dichotomie zwischen Empirismus und Idealismus nicht akzeptiert. In den Thesen über Feuerbach hat Marx geschrieben, und dann ich habe eine lange Zitat hier von das ist von die Thesen ad Feuerbach. Ja. Frieda sagt, dass aus der Neubestimmung von Theorie und Praxis der radikalen Philosophie die Überwindung des traditionellen ontologischen Denkens folgt. In diesem Sinne deckt Frieda einen bestimmten Vorzug auf. Statt des historischen Materialismus der marxistischen Tradition liegt Marx wissenschaftlicher Durchbruch in der Analyse und theoretischen Rekonstruktion der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen bürgerlichen Gesellschaften. Aber was bedeutet das im Hinblick auf Balibars Vorschlag einer neuartigen Ontologie? Also die zweite Frage, können wir aber nicht diese neue Art von Materialismus, das heißt die materialistische Geschichtsauffassung, die nicht selber als Wissenschaft auftritt, wie der historische Materialismus noch bei Althusser, als eine Bedingung, beziehungsweise Voraussetzung für die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise betrachten, oder oder würde sie Frieda sagen, dass es auch zwischen einem solchen Materialismus und den ökonomischen Studien von Marx einen Widerspruch gibt. Frieda hat schon gesagt, dass der Gegensatz zwischen Materialismus und Idealismus sich nicht allein auf die jeweils zugrunde gelegten Thesen über Materie und Idee bezieht, sondern auf die gesamten Machart des Philosophierens. Also in diesem Sinne würde Frieda, würdest du in diesem nicht sagen, dass das Verweisen auf den Materialismus noch sinnvoll ist, aber welche Machart erkennst du im Bereich des Materialismus? Und konnten wir nicht sagen, dass die radikale Philosophie eine Art von Materialismus ist? Dritte Frage. Die radikale Philosophie hinsichtlich des Projekts Krise. Ich habe bisher die Beziehung zwischen der radikalen Philosophie und einer bestimmten Tradition der französischen Philosophie betont, nämlich die Tradition von Althusser und Balibar. Die Konzeption der radikalen Philosophie hat aber auch noch einen zweiten Ursprung. Ich meine das Projekt Krise. Und also in einem Internet veröffentlichten Text hat Frieda gesagt, dass die Mitglieder des Projekts Krise das Kapital als methodischen Leitfaden für weitere gesellschaftswissenschaftliche Forschung begriffen haben, während Althusser es als die Eröffnung des Zugangs zum Kontinent Geschichte bestimmt hat. Daraus kann geschlossen werden, dass das Projekt Krise im Gegensatz zu Althusser eine andere Beziehung zu der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung hatte. Insgesamt behauptet Frieda, dass die Mitglieder des Projekts Krise sich in ihrer Forschung auf Gesellschaft und nicht auf Geschichte ausgerichtet haben. Es gibt in diesem Sinne einen Widerspruch zwischen zwei Strategien. Auf der einen Seite eine gesellschaftswissenschaftliche Analyse, auf der anderen Seite eine geschichtliche Analyse. Frieda betont oft, dass die radikale Philosophie eine intellektuelle Tätigkeit ist, die von Selberdenken jedes Menschen ausgeht. Daraus kann man schlussfolgern, dass sie, die radikale Philosophie, die Herrschaftsverhältnisse zielt. Solche Verhältnisse sind nicht aber von einem allgemeinen Standpunkt zu analysieren. Der radikale Philosophie zufolge kann das nur gemacht werden, indem wir gesellschaftswissenschaftliche Forschung betreiben. Die Rolle der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung ist unverzichtbar und ergibt sich aus den Grundlagen der radikalen Philosophie. Sie ergibt sich nämlich aus der Tatsache, dass die Herrschaftsverhältnisse immer in ihren Spezifizitäten analysiert werden müssen. Es gibt keinen Platz für eine ganz allgemeine, universale Theorie der Herrschaftsverhältnisse. Solche Verhältnisse müssen vielmehr immer erst durch die gesellschaftswissenschaftlichen Forschungen analysiert und erklärt werden. Also durch Forschungen, die immer von einer bestimmten Situation ausgehen und von ihr bestimmt werden. Im Rahmen der modernen bürgerlichen Gesellschaften bezieht solche Analyse sich auf die Dechiffrierung der modernen sachlich vermittelten Verhältnisse als methodischer Leitfaden für weitere gesellschaftswissenschaftliche Forschungen. Also die dritte Frage: Was bedeutet hier der marxische Durchbruch in der wissenschaftlichen Untersuchung und Darstellung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise für die radikale Philosophie. Die radikale Philosophie fängt mit dem Problem der Herrschaftskritik an. In der zeitgenössischen französischen Philosophie gibt es an der Seite von zum Beispiel Jacques Rancière eine Ablehnung der Idee, dass wir von der Herrschaftskritik anfangen müssen. Rancière zufolge fangen wir entweder von der Gleichheit oder von der Ungleichheit aus an. Immer wenn wir von der Herrschaftskritik anfangen, sprechen wir zugleich von der Ungleichheit. Rancière vertritt die Meinung, dass die Perspektive der Herrschaftskritik einen Teufelskreis verursacht. Die Perspektive der Herrschaftskritik postuliert, dass die Befreiung erst in der Zukunft stattfinden wird. In der Gegenwart gibt es nur Herrschaftsverhältnisse. Aber diese Zukunft, wo alle die Herrschaftsverhältnisse abgelöst werden, kann nie kommen. So, dann, wie sieht Friede, das ist die Frage, dieses Problem im Rahmen der radikalen Philosophie? Wurde Friede der Meinung von Rancière zu stimmen, dass es entweder Gleichheit durch Befreiung oder Ungleichheit unter den Bedingungen der Herrschaft gibt? Die vierte Frage. Die radikale Philosophie hinsichtlich des Marxismus. Im Rahmen der modernen bürgerlichen Gesellschaften postulierte die radikale Philosophie, dass die Analyse der Herrschaftsverhältnisse abhängig von der Dechiffrierung von der modernen, sachlich vermittelten Verhältnisse als methodischer Leitfaden für weitere gesellschaftswissenschaftliche Forschung ist. Für Friede hat dieser methodischen Leitfaden in den Händen von Marx zur Darstellung der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise im idealen Durchschnitt der modernen bürgerlichen Gesellschaften geführt. Soweit ich verstanden habe, gibt es im Rahmen der radikalen Philosophie keinen Platz für die Idee einer festen Grundlage. Die radikale Philosophie basiert von Balibars Thesen aus betrachtet auf einer Ontologie der Beziehung. Aber Frieda postuliert gleichzeitig die Idee eines methodischen Leitfadens. Dann die vierte Frage: Was ist eigentlich die Natur, die definierenden Bestimmungen dieses Leitfadens? Leitet sich diese Idee des idealen Durchschnitts nicht von der Unterscheidung zwischen Basis und Überbau ab? So, die fünfte Frage, die radikale Philosophie hinsichtlich der Aufklärung. In der deutschen Geschichte war die Philosophie oft eng mit den Fragen der Befreiung und der Erklärung verknüpft. An der Seite der Aufklärung bedeutete das die Überwindung herrschender Denkmuster und Argumentationsmodelle. An der Seite der Befreiung hat dies das aktive Intervenieren in die entsprechenden Praxisfelder zur Folge. Die Befreiung wurde aber immer als Folge der Aufklärung gesehen und nicht umgekehrt. Im Jahre 1834 veröffentlichte Heinrich Heine zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, wo er sagte, dass die Kritik der reinen Vernunft viel radikaler war im Vergleich zu irgendwelchem Ereignis in der Französischen Revolution. Während die Französische Revolution auf den politischen Vorrechten zielte, richtete die deutsche Philosophie die Waffe auf die intellektuellen Vorrechte. Die große Aufgabe im Horizont der Menschheit war, gemäß Heiner, die Transformation des Geistes und nicht die Transformation der Gesellschaft, welche vielmehr als bloßes Ergebnis dieser Ersteren betrachtet werden sollte. Marx hatte dieses Problem durchaus bedacht und auch berücksichtigt. In seinen Notizen ab Feuerbach hat Marx eine neue Beziehung von Denken und Praxis getreten. In diesem Werk hat er die berühmte Worte geschrieben: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. In der Tat hat Etienne Balibar im Jahr 1993 in dem Buch La Philosophie de Marx geschrieben, dass Marx immer in dem Zusammentreffen schrieb. Aber insofern das Ziel Marxens die Veränderung der Gesellschaft war, konnte er die Philosophie nicht in den Vordergrund stellen. Die Veränderung geht, laut Marx, über die Philosophie hinaus, über die Notwendigkeit der Transformation der Mentalität. Die wirkliche Veränderung kann nur durch die Transformation der gesellschaftlichen Verhältnisse stattfinden. Dann die fünfte Frage. Würdest du übereinstimmen mit dieser Beschreibung, der zufolge im Rahmen der Aufklärung die praktische Transformation, die materielle Befreiung immer als Folge der geistlichen Veränderung betrachtet wurde? Wenn ja, warum beziehst du dich noch auf die Erklärung? Ist die radikale Philosophie eine Philosophie der Aufklärung oder gehört sie nicht in der Tat zu einer anderen Tradition der Philosophie? Nach Auffassung der meisten Autoren hat Marx, indem er seine Wendung zur Praxis vollzogen hat, damit gleichzeitig jede Art von Philosophie hinter sich gelassen. Würdest du im Gegenteil sagen, dass diese Rückkehr zur Praxis bei Marx überhaupt vereinbar mit der Aufklärung als einer bestimmten Art des Philosophierens ist? Okay. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Bernardo. Jetzt muss ich mal schauen, ob das hier jetzt alles funktioniert. Ich habe ein PowerPoint vorbereitet und weiß jetzt nicht, wie ich das... Also Bernardo hat mir seine Fragen schon vorher geschickt, sodass ich da was vorbereiten konnte. Mal gucken. Das ist jetzt noch etwas missglückt. Das muss ich gerade noch ändern. Ja, das ist gut genug, ne? So, jetzt vorführen. Wo geht denn das? Ui. Bildschirmpräsentation, ja. So, also jetzt meine Antworten auf Bernardos Fragen, die ich noch versuchen werde, etwas zu ergänzen, weil ich vielleicht ein paar Sachen jetzt noch einmal deutlicher verstanden habe. Erstens die radikale Philosophie hinsichtlich der Ökologie der Beziehung. Ich hoffe, Sie können das lesen. Ich glaube, es ist hier wichtig, sich klarzumachen, dass in der philosophischen Tätigkeit Erkenntnis und Performance, also das Tun mit Worten, untrennbar verknüpft sind. Im Unterschied zu den Wissenschaften wollen die Philosophen immer eine Pointe machen. Die wollen auf etwas hinaus. Die wollen einen Effekt erzielen. die Produktion von Pointen, aber nicht irgendwie, ne, kann man ja auch als Dichter oder als Komiker, wobei auch Philosophen können komisch sein, das ist dann meistens gute Philosophie, die müssen durch Argumente in der Philosophie produziert werden. Das ist eine ziemlich paradoxale Unternehmung. Argumente benutzen, um eine Pointe zu erzielen. Aber offenbar geht das. Philosophen seit Platon spätestens haben das immer wieder gemacht und immer wieder auf neue Weise. Zweitens gilt für die Philosophie das, was ich jetzt mal pointiert das Felix-Krull-Prinzip nennen möchte. Ich zitiere es aus dem Gedächtnis, gerade so wie ein Schiff Ballast braucht, so braucht das Talent das Wissen. Das heißt, die Philosophie braucht natürlich das Wissen, das in einem Praxisfeld, wenn sie über Politik redet oder über Ästhetik oder eben in den Wissenschaften vorliegt. Darauf muss sie sich einlassen, das muss sie aufgreifen, um überhaupt sozusagen relevante Pointen produzieren zu können. Aber sie benutzt dieses Wissen. Sie trägt nicht, das ist dann immer wieder die Illusion von Philosophen, in die man leicht verfallen kann, zur Mehrung und Vertiefung dieses Wissens bei. Wenn man Glück hat, merkt man blinde Flecken, die Wissenschaftler behindern und kann ihnen das verdeutlichen. Das ist sozusagen das Maximum, was Philosophen erreichen können. Manchmal, ich meine, da würde ich auch mich selber zurechnen, werden dann eben auch Doppelrollen entwickelt. Dass Leute als Philosophen tätig sind und in manchen Bereichen, das glaube ich, tue ich in manchen Bereichen der Weiterentwicklung der Marxischen Theorie, als Wissenschaftler. Wobei das dann aber nicht als Philosoph zu garantieren ist, sondern was die, sagen wir mal, Verlässlichkeit und Relevanz einer wissenschaftlichen Untersuchung und eines wissenschaftlichen Ergebnisses ist, regelt sich nach den Kriterien der Wissenschaft, nicht nach den Kriterien der Philosophie. Auch wenn es zufällig Personalunion mit Philosophen gibt und wenn es auch philosophische Anregungen oder philosophische Warnungen geben kann, die dabei eine Rolle spielen. Ich denke, man muss sich immer wieder klar machen, das hat Bernardo auch schon angedeutet, ich will es noch ein bisschen begrifflich zuspitzen, philosophieren und damit auch die Philosophie ist immer situativ, geht immer von der gegebenen Lage aus, was, wenn ich das mal an dieser Stelle anmerken darf, in vielen Übersetzungen aus dem Französischen völlig irreführend mit Konjunktur wiedergegeben wird. Es ist die Lage, nicht das Auf und Ab der Konjunkturen. Im Französischen ist es anders. Da bedeutet Konjunktur unter anderem auch Lage. Und philosophieren ist immer letztlich inkonklusiv. Es gibt immer noch weitere Fragen, die man aufwerfen kann. Aber in der Situation reicht das erstmal. Der Zweifel, der konkret aufgetreten ist, die Beirrung, wie mein Kollege Hermann Schmitz das nennt, die man erfahren hat, können beruhigt, stillgestellt, vielleicht sogar beantwortet werden. Dann gibt es natürlich viele andere Zweifel und viele andere Fragen, die man noch aufwerfen könnte, aber die in dieser Situation nicht aufgeworfen worden sind, sodass in dieser Situation Philosophieren dann zu Resultaten kommt. Aber es sind eben Resultate, das hat Hegel eigentlich schon sehr schön formuliert, die ihre Zeit in Gedanken fassen. Hegel hat dann noch so ein bisschen das so gewendet, dass das dann doch immer wieder dasselbe, sozusagen von Aristoteles und Platon bis zu ihm ist. Aber das, glaube ich, ist der Teil von Hegel, von dem man weniger heute lernen kann. Jetzt zur Frage, die Bernardo aufgeworfen hat. Diese zu konstituierenden Beziehungen, von denen wir gerade reden, zu denen Philosophie tatsächlich etwas beiträgt, indem sie sie vorschlägt, anregt, kritisiert, zu modifizieren vorschlägt und so weiter. Diese sind die eigentlich so etwas wie eine Ontologie der Beziehung, wie Etienne Balibar, mein Freund, das beschreibt. Also ich neige dazu, dass Balibar hier dem, wie soll ich das nennen, kognitiven Bias des philosophischen Diskurses erliegt, wenn er das als eine Art von Ontologie beschreibt. Ich würde es eher als eine Praxeologie beschreiben. Also eine Art und Weise, wie wir tätig sind, beziehungsweise eine Struktur, die diese Art und Weise definiert. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ich glaube nicht unwichtig. Also insofern würde ich das Moment der Praxis gegenüber dem Moment der Erkenntnis, das der These von der Ontologie zugrunde liegt, stärker gewichten. Ich würde also sagen, in Abwandlung einer Formulierung von Bernardo, das Wesen einer Handlung liegt in ihrer Ausführung und existiert nicht vorher. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie ist das mit dem Proletariat als Träger der revolutionären Praxis? Jedenfalls, glaube ich, existiert es nicht an sich und wird dann für sich, wie Lukács das in Anlehnung an Hegel versucht hat zu konstruieren. Das, glaube ich, übersieht die historische Kontingenz der Konstitution transformatorischer und revolutionärer Subjekte. Das beginnt schon damit, denke ich, diese Kontingenz, dass solche Subjekte sich nicht im Allgemeinen konstituieren. Deswegen sind die Passagen im Kapital, wo Marx sozusagen ganz allgemein davon spricht, dass das Proletariat die ganze Scheiße aufheben wird, so ein bisschen kitschig. Da wird sozusagen ein großes Bild aufgemacht, aber das Bild gehört eigentlich nicht wirklich zum idealen Durchschnitt der Reproduktion der kapitalistischen Produktionsweise. Richtig ist, dass diese Reproduktion der kapitalistischen Produktionsweise immer wieder ihre eigenen und auch tiefen Krisen produziert. Und diese Krisen die Möglichkeit eines transformatorischen Bruchs. Ich sage jetzt bewusst transformatorischen Bruchs, weil ich will jetzt an dieser Stelle nicht die Debatte über Reform und Revolution führen. Weil auch wenn man eine Revolution macht, hat man hinterher die berühmten Mühen der Ebene und muss dann die Gesellschaft transformieren. Und wenn man sich auf einen erfolgreichen Prozess der Reform einlässt, ich finde, Tony Negri zum Beispiel hat das schön für den New Deal in den USA analysiert, dann werden nachhaltige Transformationen gesellschaftlicher Strukturen bewirkt. Es wird nicht der Kapitalismus überwunden, richtig. Aber der US-amerikanische Kapitalismus zu Beginn der 30er Jahre und Mitte der 40er Jahre hatten sich tiefgreifend transformiert. Also ich will jetzt nicht da tiefer reingehen, aber die These, dass, sagen wir mal, die sowjetische Revolution eine tiefere Transformation bewirkt hat als der New Deal, müsste man erstmal konkret untersuchen. Also die These, dass die Revolution per se die nachhaltigere und tiefere Transformation bewirkt, ist zumindest historisch fragwürdig. Die Frage ist aber natürlich, was heißt dann diese Konstitution des Proletariats als Träger revolutionärer Praxis? Ich denke, es kann nur heißen, dass das Proletariat in bestimmten Gesellschaftsformationen Bestandteil einer transformatorischen Konstellation ist und wesentlicher, zentraler, vielleicht sogar bestimmender Bestandteil. Aber es ist immer auch ein Bündnis. Es ist immer auch eine Frage, das war ja auch schon Lenin klar, des Verhältnisses sozusagen in den internationalen imperialen Abhängigkeitsverhältnissen. Es ist eine Frage der Position in den Klassenverhältnissen. Es ist auch eine Frage der Position in den Geschlechterverhältnissen. Und das stellt sich in konkreten Gesellschaftsformationen spezifisch dar und ist als solches zu thematisieren. Das heißt, die Rede vom Proletariat als Träger der revolutionären Praxis kann man als eine verallgemeinerte Antizipation auf der Ebene des idealen Durchschnitts begreifen. Das macht einen gewissen Sinn, aber nicht als eine Prognose, wann und wie und unter welchen Umständen das konkret in modernen Gesellschaften auftreten kann. Das heißt, es gibt, das wäre jetzt meine These, eben keine allgemeine Theorie der Revolution oder des Transformationsprozesses, der diese ganze Scheiße aufhebt, sondern das ist in den konkreten Gesellschaftsformationen zu untersuchen. Und das fällt da dann auch entsprechend unterschiedlich aus. Ich erinnere nur an Gramscis Überlegungen über das Verhältnis von Bewegungskrieg und Stellungskrieg im Transformationsprozess. Also hier sind in Gesellschaften, die eben schon hochdifferenzierte ideologische Staatsapparate, wie Gramsci sagt, Kasematten, entwickelt haben, die festungsartig strukturiert sind und komplex und auf vielen Ebenen Herrschaft sichern, andere Kampfbedingungen als im 19. Jahrhundert, wo in Berlin der Aufmarsch einiger rebellischer Proleten den König dazu veranlasste, vor den von seinen Soldaten Erschossenen den Hut zu ziehen. Das wäre heute nicht mehr so einfach. Und natürlich kann man sagen, wir haben heute ein ungeheures Potenzial an repressiven und konterrevolutionären Apparaten. Aber, und das berührt jetzt einen anderen Punkt, den du auch angesprochen hast, wo Unterdrückung ist, wo Herrschaft ist, da ist immer auch Widerstand. Insofern würde ich Rancières Dichotomie bezweifeln. Und Moment. Diese materialistische These, dass es keine Herrschaft ohne Widerstand gibt, resultiert aus historischer Erfahrung. Sie ist, das denke ich schon, omnihistorisch, aber nicht a priori. Und wie das sozusagen in den Anfangszeiten der Althusser-Gruppe üblich war, wurde Mao Zedong zitiert, Rebellion ist berechtigt aus der Zeit der Kulturrevolution. Was nun nicht unbedingt heißt, dass damit das Thema Mao Zedong und Kulturrevolution erledigt ist. Das ist ein weites Feld. Aber dieser Gedanke, dass es immer schon Widerstand gegen Herrschaftsverhältnisse gibt, und zwar spezifischen, der ist, glaube ich, wertvoll und der ist immer wieder auch der Ausgangspunkt für eine Erneuerung linken Denkens. Ich habe gerade zu tun mit der Auseinandersetzung mit Enzo Traversos Buch über linke Melancholie und da ist es eben ganz klar, diese ganze Dimension des immer schon vorhandenen und gepraktizierten Widerstands, der von Herrschaftsverhältnissen untrennbar ist und insofern immer schon das Moment der gleichen Freiheit auch unter Herrschaft realisiert. Und es ist nicht so, dass die Befreiung dann erst in der Zukunft ist, sondern schon diejenigen, die sich auflehnen, machen sich dadurch ein bisschen frei. Ich meine, das lässt sich makaber, aber eindrucksvoll bis in die Rebellionen in Konzentrationslagern verlängern. Die einfache Organisation von Widerstand hat schon ein Stück, ein kleines Stück Freiheit gebracht, das für einige dann auch das Leben gerettet hat. Jetzt muss ich mal wieder sehen. Ich glaube, soweit will ich jetzt zu dem Träger mich vorwagen. also die Fragen der Klassenanalyse oder auch die Fragen der unterschiedlichen Faktoren und Momente in Herrschaftsstrukturen, Männer und Frauen, Migranten und Ansässige, Abhängige in imperial beherrschten Staaten und irgendwie Bevorteilte in imperial zentralen Staaten. All diese Differenzierungen sind hier notwendig und sind aber nur jeweils konkret zu fassen. Also da gibt es, glaube ich, kaum eine allgemeine Theorie. Ja, bitte. Ach so, gut. Das ist eine zentrale Vorstellung bei Marx. Ich habe das jetzt als bekannt vorausgesetzt, weil Bernardo das zitiert hat. Das ist in der Tat in der Marx-Rezeption des Projekts Krise, vergleichbar dem Projekt Klassenanalyse am Institut für Soziologie hier der FU Berlin in den 70er Jahren. Ein wichtiges Buch, Krise und Kapitalismus bei Marx, 1975 in zwei Bänden. Die hatten die Vorstellung, die finde ich auch immer noch wichtig, dass die marxische Analyse der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise in modernen bürgerlichen Gesellschaften selber als methodischer Leitfaden weiterer Untersuchungen dienen kann. Und zwar gerade deswegen, weil dort nicht diese oder jene gewissermaßen anekdotisch singuläre Konstellation historisch beschrieben wird, sondern versucht wird herauszuarbeiten, welche Momente sich in der großen Masse der Fälle, Durchschnitt, immer wieder fassen lassen. Und das ist dann schon ein bisschen fast eine Spezialität von mir, gleichzeitig sich theoretisch idealisieren lassen zu allgemeinen theoretischen Begriffen, die sich aus dieser Masse von Daten herauslösen. Also idealer Durchschnitt ist eine bei Marx so zu findende Formulierung, die ein bisschen rätselhaft ist. Oft hat man einfach nur gesagt, na, ist das halt der Durchschnitt. Nein, es ist der Durchschnitt auf Begriffe gebracht, auf theoretische Begriffe gebracht. Idealisierung ist da ein bisschen irreführend. Aber es ist in dem Sinne ideal, dass es eben als seinem Begriff entsprechend gedacht wird. Und das Lohnarbeitsverhältnis, das Kapitalverhältnis, die Warenform, die kann man alle ihrem Begriff entsprechend rekonstruieren. Das hat Marx gemacht, also insofern ist Marx Kapital auch mehr als eine Analyse der kapitalistischen Produktionsweise, sondern es ist ihre theoretische Rekonstruktion. Wobei ich allerdings dazu sagen würde, Marx selber war noch besessen von der hegelianischen Idee, dass es das irgendwie möglich wäre, abzuschließen. Es ist die Frage, ob er dann, als er den dritten Band nicht schrieb, also nicht fertig machte, ob er dann wirklich noch diese Idee hatte. Da gibt es eine Debatte. Ich denke, ein bisschen schon, aber er nahm das nicht mehr so zentral, weil die Reproduktion der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise läuft nicht einfach darüber, dass am Ende dann wieder die Ware und der Lohnarbeiter und der Geldkapitalist einander gegenüberstehen an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft, sondern die Reproduktion läuft in der Tiefe. Und das ist als solches viel wichtiger zu rekonstruieren, als dass der opake Eindruck der Oberfläche sich immer wieder reproduziert. Was in der Tat wohl Marxens intendierter Schluss war. Und das hat er auch, glaube ich, nicht aufgegeben. Und das ist ja auch nicht falsch. Aber die Vorstellung, dass das dann gewissermaßen den definitiven Abschluss der Untersuchung darstellen würde, die hat Marx, glaube ich, aufgegeben. Das würde ich auch noch dahingehend konkretisieren, dass ich glaube, dass die marxische Entwicklung der Kategorien oder der tragenden großen Begriffe fortsetzbar ist. Marx selber hat das angedeutet am Problem der Aktiengesellschaft, also am Problem des Unternehmens, das nicht mehr von einer Person von einem Kapitalisten als Person getragen wird. Was natürlich in den modernen Konzernen eine wichtige Fortsetzung gefunden hat. Ich glaube sogar, dass bestimmte Konstrukte der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus oder auch des organisierten Kapitalismus, also wie jetzt politische Intervention und politische Macht und Kapitalkonzentration und Kontrolle über Märkte, wie das gebündelt wird, um Akkumulation des Kapitals zu betreiben. Da gibt es, glaube ich, auch Möglichkeiten, theoretisch zu rekonstruieren, die weit über das hinausgehen, was Marx getan hat. Also ich erinnere nur an die Debatte in den 30er Jahren über staatsmonopolistischen Kapitalismus, organisierten Kapitalismus. Wobei der Fehler dieser Debatten meines Erachtens relativ schlicht beschreibbar ist. Die haben gedacht, das sei eine neue Etappe des Kapitalismus und die marxische Etappe sei damit erledigt. Das war ein Fehler, weil die marxischen Bestimmungen bleiben wirksam und gültig. Es treten neue hinzu und überdeterminieren die anderen. Also ich denke, so muss man das denken. Und in dem Sinne gehe ich auch davon aus, dass Marxens Analyse des Kapital immer noch aktuell ist. Sie enthält nicht alles, was man theoretisch wissen muss, um den heutigen Kapitalismus zu begreifen. Aber sie enthält doch Zentrales und Wesentliches, was immer noch zentral und wesentlich ist. Danke für die Frage. So. Können wir, jetzt versuche ich nochmal auf Bernardo zurückzukommen, zwischen einer aristotelischen bzw. aristotelisierenden Ontologie der Form und einer marxischen Theorie der Formbestimmung signifikant unterscheiden? Marx redet von Warenform, von Lohnform, von Kapitalform. Und Formanalyse ist dann auch im westdeutschen und westberliner Marxismus eine ganz zentrale Kategorie in den 70er und 80er Jahren gewesen. Und die Frage wäre, ob man all das sozusagen aufgeben muss, wenn man die Kritik an der aristotelischen Philosophie der Ontologie der Form akzeptiert. Und Sie werden sich natürlich nicht wundern, wenn ich sage, nein. Man kann zwischen der wissenschaftlichen Benutzung des Formbegriffs und seiner philosophischen sozusagen Hypostasierung, glaube ich, ziemlich zuverlässig unterscheiden. Die philosophische Hypostasierung geht ja darauf, dass man sagt, man kann die Form allgemein beschreiben, man kann die Form sozusagen als allgemeine Bestimmung des Kapitalismus beschreiben. Und das ist natürlich nicht der Fall. Das sind spezifische Formen, die innerhalb der Reproduktion, der kapitalistischen Produktionsweise bestimmte Funktionen übernehmen und als solche beschreibbar sind und übrigens auch relativ wenig mit dem aristotelischen Modell, sozusagen, wenn ich das mal so scharf sagen darf, der Backform, also Form und Stoff zu tun haben. Dann habe ich mir von Bernardo noch aufgeschrieben, warum und in welchem Sinne ist die radikale Philosophie keine Philosophie der Substanz? Also selbstverständlich nicht im Sinne der aristotelischen Metaphysik. Substanz ist das, was sozusagen als das eigentlich Wirkliche zugrunde liegt. Eine solche eigentliche Wirklichkeit jenseits der wissenschaftlich Erfahrenen, und ich ergänze bewusst, der politisch-ethisch behandelten oder ästhetisch gestalteten Wirklichkeit gibt es gar nicht. Und brauchen wir auch nicht. Also natürlich können wir unterscheiden zwischen bloßem Schein. Etwas sieht so aus, als ob es ein Kunstwerk sei. Und wenn wir genau hingucken, naja, ist es wirklich ein Kunstwerk? Fraglich. Etwas sieht so aus, als ob es eine wissenschaftliche Theorie sei. Da, denke ich, sind wir auf vertrauterem Gelände. Das wissen wir natürlich alle. Es gibt viele Wissenschaftstheorien, die wirklich so aussehen, als ob sie wissenschaftliche Theorien seien. Aber sie sind keine. In den ganzen Parawissenschaften gibt es üppige Beispiele davon. Und da muss man dann in der Tat andere, nämlich wissenschaftliche Kriterien, nicht philosophische Kriterien, anwenden, um sagen zu können, aha, das sind aber keine Exempel von Wissenschaft. Und natürlich gilt Ähnliches für Modelle von Praxis, für Ethik und Politik. Auch hier gibt es sozusagen Scheinmodelle, die nicht wirklich funktionieren und die auch gar nicht dafür gedacht sind, wirklich zu funktionieren, sondern die eigentlich nur die Funktion haben. Es gibt einen alten lateinischen Satz aus dem Apothekerlatein, ut aliquid fieri, das Verb habe ich jetzt vergessen, dass etwas zu geschehen scheint. Man videator, ut aliquid fieri videator. Man gibt dem Patienten weiße Salbe oder Natron-Tabletten, um ihm den Eindruck zu erwecken, was ja auch nicht schlecht ist, dass er nicht in Verzweiflung ausbricht, dass es noch eine Therapie gibt. Ethisch problematisch, aber kommt vor und in Politik und Ethik sozusagen ziemlich an der Tagesordnung, dass eben viele Scheintätigkeiten entfaltet werden, die den Vorteil haben, einen guten Eindruck zu machen, gute Stimmung zu machen und damit auch wirksam zu sein, aber im Grunde fast nichts zu kosten und auch wenig zu schaden. Aber das ist eben keine wirksame Politik, keine wirksame ethische Praxis. Und in diesem Sinne, denke ich, können wir auf diese Kategorie der Substanz in der Tat verzichten. Die Substanz als etwas, was als eigentliche Wirklichkeit hinter der wirklichen Wirklichkeit liegt, ohne deswegen den Unterschied zwischen Schein und Wirklichkeit aufzugeben, brauchen wir gar nicht. Vielleicht Bernardo an der Stelle, würdest du das hier noch ergänzen oder ist das erstmal eine Antwort? Okay. Dann, was bedeutet die philosophische Entdeckung von Marx, dass die materielle, historische, gesellschaftliche Praxis die uneinholbare Grundlage und Voraussetzung des Philosophierens ist? Ich denke mir, damit hat Marx in der Tat in gewisser Weise die Philosophie hinter sich gelassen. Weil die Philosophie lebt als solche von der Illusion, sich einholen zu können. Selbst die philosophische Skepsis ist in gewisser Weise selbstbegründend, indem sie eben dartut, dass man nichts sagen kann. Und ich denke, man muss demgegenüber, wenn man so will, bescheidener werden und akzeptieren, dass die Wissenschaftler, Techniker Dinge herausfinden, die sie dann wirklich wissen und können. Und wo wir als Philosophen allenfalls ein paar Kommentare dazu abliefern können, aber nichts am Befund, an der Sachlage damit ändern. Oder Künstler tatsächlich ein Kunstwerk schaffen. Oder eine künstlerische Installation. Und wir als Philosophen da auch bloß Konsumenten sind. Und nicht, also Genießende vielleicht, um den kommerziellen Begriff des Konsumenten hier nicht zu benutzen. Und nicht herausgehobene Benutzer. Und ich denke, entsprechend gilt dass materielle, historische, gesellschaftliche Praxis tatsächlich Philosophieren immer schon vorausliegt und zugrunde liegt und von der Philosophie nicht eingeholt und absolut, wie das dann Philosophen so gerne sagen, begründet werden kann. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie können wir überhaupt die sechste Notiz ad Feuerbach interpretieren? Ich will zunächst mal zur Redeweise was sagen. Ich rede bewusst immer von den Notizen ad Feuerbach, weil die Betitelung als Thesen hat Engels dazugefügt, als er fast 40 Jahre später diese Texte veröffentlicht hat. Er hat sie, ich glaube, das ist unbestritten, in Marxens Nachlass gefunden. Das heißt, obwohl Marx und Engels damals an der Sammlung von Manuskripten zu ihrem geplanten Aperiodikum Die deutsche Ideologie, dann einem mehrbändigen Werk und dann einem aufgegebenen Werk, weil der Verleger nicht mehr mitmachte, gearbeitet haben, hat Marx diese Notizen dem Engels nicht mal gezeigt. Ne? Engels hat sie überrascht nach Marxes Tod in dessen Nachlass gefunden. Das ist ein ganz eigenartiges Dokument. Inzwischen ist es wahrscheinlich der bekannteste philosophische Text der Welt. Sowohl in der englischen Fassung, Engels hat das überarbeitet, angeblich, um es verständlicher zu machen. Ich will jetzt nicht hingehen und die Überarbeitung diskutieren, das führt uns dann zu weit hier, aber durchaus in problematischer Weise. Und Marx hat das eben nie gezeigt. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, es gibt inzwischen auch Streit unter den Interpreten, wie denn das Verhältnis zu Feuerbach hier überhaupt zu verstehen ist. Ob es Marx vor allem darum gegangen sei, Distanz zu Feuerbach zu gewinnen, oder ob es ihm darum gegangen sei, seine spezifische Bindung und sein spezifisches Verhältnis zu Feuerbach zu beschreiben. Das ist gegenwärtig Gegenstand des Streits. Gut, vor dem Hintergrund also die sechste Notiz. Feuerbach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Und jetzt kommt ein Deutschproblem. In anderen Sprachen ist das ganz klar. Ich nehme das Englische, weil das wahrscheinlich am meisten verbreitet ist. Die Engländer übersetzen das menschliche Wesen mit Human Essence. Also das Wesen des Menschen. Aber das menschliche Wesen heißt auf Deutsch eben auch der einzelne Mensch. Und das ist gar nicht so, sagen wir mal, absurd. Na, denn in der Tat ist es bei Feuerbach dann das lebendige Individuum, das sozusagen am Ende der Argumentation steht. Das heißt, hier beginnt schon die Schwierigkeit der Interpretation. Human Essence oder Human Individual. Das menschliche Wesen kann beides heißen. Und das ist natürlich nicht einfach dasselbe. Aber lassen wir das beiseite. Das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, insofern kann man dann sagen, das, was das Individuum zu einem menschlichen Individuum macht, so könnte man gewissermaßen einen mittleren Weg steuern, ist das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Wobei interessant ist, hier der Begriff des Ensemble, von Marx kleingeschrieben, Engels schreibt es groß, weil Marx, der notiert das in Brüssel, sozusagen keinen deutschen Begriff hat, den er hier einsetzen kann. Totalität, von dem natürlich eingefallen sein, hat er bewusst nicht benutzt. Und Gesamtheit, Ganzheit oder Ähnliches auch nicht. Das heißt, mit Ensemble meint er etwas Spezifisches. So etwas, was wir eine gegebene Konstellation oder so nennen können. Aber diese Schwierigkeit wird natürlich dadurch verschärft, dass das heißt in seiner Wirklichkeit. Das ist praktisch unübersetzbar. In its actuality wäre sozusagen eine erste englische Annäherung. Oder in its reality. Actuality ist näher an Wirklichkeit. Aber im Deutschen wissen wir, Wirklichkeit bedeutet auch schlicht Realität. Also Sie sehen, wir bewegen uns hier auf durchaus schwierigem und sumpfigem Gelände. Und vor dieser etwas kryptischen, und ich bin jetzt nicht in der Lage, Ihnen diese Kryptik einfach sozusagen durch schnelle Erläuterung aufzulösen, vor diesem Hintergrund macht Marx jetzt die These. Feuerbach, der auf die Kritik dieses wirklichen Wesens nicht eingeht, also der nicht darauf eingeht, was heißt die Kritik? Dieses wirkliche Wesen des menschlichen Individuums als Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse als solches zu begreifen, so glaube ich, kann man das paraphrasieren, ist daher gezwungen, erstens von dem geschichtlichen Verlauf zu abstrahieren und das religiöse Gemüt für sich zu fixieren und einem abstrakt isoliert menschliches Individuum vorauszusetzen. Das heißt, Feuerbach geht es ja um die Kritik der Religion, ne, bekanntlich, das religiöse Wesen am Anfang des Zitats. Das führt er auf das isolierte Individuum der modernen bürgerlichen Gesellschaft zurück, was natürlich von ungewöhnlich geringer Plausibilität ist. Denn die Religionen sind sehr viel älter. Selbst wenn wir mal unterscheiden zwischen den antiken Kulten und den sozusagen sogenannten abrahamitischen Religionen, sind die einfach sehr viel älter als die modernen, isolierten Mitglieder der bürgerlichen Gesellschaft. Also das ist auch kryptisch. Und zweitens, das Wesen kann dann daher nur als Gattung, als innere Stumme, die vielen Individuen natürlich verbindende Allgemeinheit gefasst werden. Bei Feuerbach. Feuerbach sieht natürlich, dass die Individuen nicht sozusagen jede für sich existieren. Aber ihr Zusammenhang wird von ihm nicht als geschichtlich-gesellschaftlicher begriffen, sondern als ein natürlicher Zusammenhang, den es natürlich auch gibt. Aristoteles wusste schon, ein Mensch zeugt einen Menschen. Na, darüber gibt es natürlich einen natürlichen Zusammenhang, selbstverständlich einen natürlichen Zusammenhang der Menschen. Aber der wirkliche Zusammenhang der Menschen, ich glaube, so weit kann man Marx ja folgen, ist historisch-gesellschaftlich. Und den kann Feuerbach aufgrund seiner Prämissen und speziell auf seiner Fixierung auf die Selbstverständlichkeit des modernen, isolierten, bürgerlichen Individuums überhaupt nicht eingehen. Ja, das ist natürlich die Frage, was lehrt uns diese Notiz im Hinblick auf die Ontologie der Beziehung? Ich denke, das ist doch herauszuarbeiten. Nämlich, es lehrt uns, dass es um gesellschaftliche Praxis geht. Gesellschaftliche Praxis, in der sich die menschlichen Individuen als gesellschaftliche produzieren und reproduzieren. Und das ist in der Tat von Feuerbach nicht gedacht worden und ist das Anliegen von Marx in diesen Notizen zu denken. Aber ich glaube, es wird auch deutlich, wie weit Marx hier noch davon entfernt ist, das wirklich zu können, was er sich vornimmt. Es sind Vorsätze, die er aber noch nicht einzulösen vermag. Damit, ja?
Ich weiß nicht, ob da Zeit ist, aber könntest du noch mal genau auf den Begriff der Form bei Marx eingehen?
Den Begriff der Form bei Marx?
Oder vorher.
Aha, mal schauen. Also Warenform, Lohnform, Kapitalform. Und also der berühmte erste Abschnitt mit seiner Darstellung der Warenformen hat meines Erachtens überhaupt nichts zu tun mit der aristotelischen Unterscheidung von Form und Materie.
Würdest du sagen, also bei Warenform, da wäre es dann so, dass die Arbeitsprodukte in Warenform gelangen? Würdest du sagen, dieser Begriff der Form beim Markt, dabei handelt es sich quasi um historische Formen, die Gegenstände, zum Beispiel eben Arbeitsprodukte, dann unter dem Kapitalismus erhalten, aber eben so, dass es nicht, also wie du jetzt sagst, sozusagen in eine dialektische Unterscheidung von Form und Stoff zu bringen ist, sondern sozusagen irgendwie anders. Also das Arbeitsprodukt wäre dann quasi keine Substanz, sondern einfach ein Gegenstand, der dann bestimmte Eigenschaften und bestimmte Funktionen
erhält. Ja, das Arbeitsprodukt ist natürlich auch immer ein bearbeiteter Naturgegenstand oder ein bereits bearbeiteter Gegenstand. Das verschwindet ja nicht. Also diese Art von Stofflichkeit, aber die lässt sich nicht, glaube ich, einfach mit dem Begriff Stoff beschreiben, weil es ist eine strukturierte Stofflichkeit. Ja. Die bleibt bestehen. Aber der Warencharakter, dass sie Wert hat, dass sie ihren Wert darstellt und dass letztlich das alles sich im Geld darstellt, das ist ja die Darstellung der Warenform, das ist etwas, was sich nicht mit der Gegenübersetzung von Form und Stoff zu beschreiben lässt, sondern was in der Tat so etwas wie eine systematische Entfaltung von Relationen bestimmt, unter bestimmten, in der Tat, materiellen Voraussetzungen. Materiellen und historischen Voraussetzungen. Also diese ganzen Warenformen gibt es nur unter der Voraussetzung entwickelten Warenaustausches. Ganz wichtig, das Kapital macht diese Voraussetzung. Also diejenigen, die leider auch Engels, die den ersten Abschnitt des Kapitals als eine Darstellung früherer warenproduzierender Gesellschaften gelesen haben, haben überlesen, dass Marx ganz explizit festhält, dass von Anfang an unterstellt ist, verallgemeinerte Warenproduktion. Also insofern sind das dann Formen, die die kapitalistische Produktionsweise als solche definieren, die sie hervorbringen, die aber mit der aristotelischen Vorstellung sozusagen des Sandförmchens eigentlich gar nichts zu tun haben.
Darf ich nochmal sagen, warum ich das hier richtig
halte? Ja.
Weil ich habe das Gefühl, dass genau in der Gegenüberstellung von, also dass das sozusagen eine bestimmte Rezeption von Marx genauso in der Gegenüberstellung von, ich sage jetzt mal, Warenform und Gebrauchswert gemacht wird, ist sozusagen der gute, authentische Gebrauchswert muss zurückerobert werden, oder die gute, authentische Arbeit muss zurückerobert werden durch quasi Abstreifen dieser Form. Deswegen irgendwie glaube ich, dass da was Wesentliches kapiert werden muss in der Interpretation von Marx, was hier Form heißt. Dass, wenn man sozusagen eine Gegenüberstellung von guten authentischen Gebrauchswert und böser, schlechter Warenform hat, dann kommt man ja doch in so eine vom Inhalt oder vom Stoffdialektik hinein sozusagen. In dieser Richtung denke ich, deswegen interessiert mich der Begriff so oder eine adäquate Interpretation des Begriffs von Marx.
Ja, das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. In der Tat, darum geht es nicht, den Gebrauchswert von seiner kapitalistischen Überformung zu befreien. Das ist völliger Unsinn. Das ist nicht Marxens Problem, sondern Marx hat das Problem, dass es so etwas wie eine materielle Grundlage und Voraussetzung gibt und dann gibt es die Warenform, dann gibt es die Kapitalform, die natürlich immer auch Relationen sind. Die Warenformen sind ja Austauschrelationen. Und die Geldform ist eben die verallgemeinerte Warenform. Also ich will das jetzt hier nicht anfangen, um im Einzelnen zu entwickeln, aber es ist klar, dass hier in dieser ganzen Entwicklung Marxes Formbegriff, wenn du so willst, permutativ entwickelt wird und nicht in Absetzung von irgendeiner Beschreibung von Stoffen. Und das gilt natürlich auch für die Kapitalform. Auch da ist es nicht so, dass irgendwie die konkreten Kapitalisten die Materie sind und das Kapital sie dann formt. Das ist ja eine völlig falsche und unsinnige Vorstellung. Also insofern muss man natürlich aufpassen, dass man nicht die aristotelische Lesart des Formbegriffs ins Kapital hineininterpretiert. Und ein Einfallstor dafür ist dann jede hegelianisierende Lektüre. Weil bei Hegel spielt der aristotelische Formbegriff in der Tat, wenn auch, sagen wir mal, dialektisch weiterentwickelt, eine zentrale und konstitutive Rolle. Solche Fragen sind immer möglich, also ich versuche dann auch darauf einzugehen. So, ich habe jetzt noch eine weitere Problematik aufzugreifen, nämlich Marxens neue Art von Materialismus. Jetzt muss ich mal auf die Uhr gucken. Ich habe ein bisschen ein Problem, dass ich gerade ein Echo in meinen Ohren habe. Das ist in der Regel kein besonders gutes Symptom. Ja, vielleicht ist das eine gute Idee. Ich mache mal eine Pause, ja? Also ich werde mal versuchen, weiterzumachen. Das Echo ist etwas schwächer geworden, aber es ist leider noch da. Ich habe dann Ihnen die Feuerbach-These 1 zitiert. Der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus, den Feuerbachschen mit eingerechnet, danke, ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit, oder der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus von dem Idealismus, der natürlich die wirkliche sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt, entwickelt. Feuerbach will sinnliche, von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene Objekte, aber fasst die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit. Er betrachtet daher im Wesen des Christentums nur das theoretische Verhalten als das echt Menschliche, wenn die Praxis nur in ihrer schmutzig-jüdischen Erscheinungsform gefasst und fixiert wird. Ich gehe auf das hier liegende Problem nicht näher ein. Marx war selber Jude. Hier jetzt einfach Antisemitismus zu unterstellen, wird, glaube ich, der Problematik nicht wirklich gerecht. Er begreift daher nicht die Bedeutung der revolutionären, der praktisch-kritischen Tätigkeit. Das will ich jetzt dann hier erstmal so stehen lassen. Hier lässt sich aber doch schon lässt sich zumindest eine Sache herausheben. Nämlich, also ich fürchte, ich muss jetzt abbrechen, das ist jetzt hier meinen Ohren zu schlimm.
Dann brechen Sie doch lieber ab und lassen es für euch sein.
Ja, ich breche das jetzt hier ab.
Ja.